Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 14. Oktober 2024, 5 Minuten vor 22 Uhr am Abend. Das heißt, die US-Börsen gehen gleich auch in den wohlverdienten Feierabend und wir wollen uns heute mal das Handelsgeschehen anschauen, sowohl natürlich am deutschen Markt als auch am US-Markt und natürlich auch bei den Kryptos, wobei man dazu sagen muss, in den USA ist heute ja so ein halber Feiertag, wenn man so will. Das heißt, die Rentenmärkte, die Anleihenmärkte dort bleiben geschlossen und dementsprechend gibt es von da heute weder Unterstützung noch irgendwie Störfeuer und das sieht man dann eben auch an der Entwicklung der Aktienkurse. Ja, nichtsdestotrotz schaut man auch mal auf die Anleihemärkte, dann sind die Renditen zuletzt gestiegen, dementsprechend die Anleihekurse gefallen und wir haben jetzt auch nur noch eine Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte in Höhe von 84% aktuell. Das war ja vor 2-3 Wochen noch anders. Da gab es ja hohe Wahrscheinlichkeiten für nochmal 50 Basispunkte und immerhin 15,9%, also knapp 16%, sagen auch, dass es auf dem nächsten Meeting am 6. und 7. November, also direkt nach der Präsidentschaftswahl am 7. November, dann die Verkündung der Entscheidung auch gar nichts geben wird, sprich, dass der Leitzins in den USA dann erst einmal konstant bleibt. Wie es am Ende kommen wird, wird man sehen. Interessant auch die politischen Entwicklungen in den USA, denn dort hat Donald Trump zuletzt wieder an Momentum gewonnen. Es war ja so, dass nach der ersten Präsidentschaftsdebatte, die ja ein totales Debakel von Joe Biden war, Donald Trump deutlich in Führung lag mit etwa 7% vor damals noch Joe Biden. Dann ist der ja ausgeschieden und hat Kamala Harris nominiert und die hatte zwischenzeitlich starkes Momentum, lag selbst schon 7% vorne, gerade auch nach der dann in dem Falle zweiten Präsidentschaftsdebatte, beziehungsweise die erste zwischen Harris und eben Trump. Aber zuletzt mit den Hurricanes in den USA, wo die US-Regierung auch jetzt nicht die beste Figur gemacht hat, konnte Trump deutlich aufholen und liegt jetzt vorne. Sowohl die Prognosemärkte als auch die Wettmärkte, das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen dasselbe, sehen derzeit Trump vorne und auch die Wall Street stellt sich da zunehmend drauf ein und das könnte natürlich noch ganz interessant werden. Die Wahl, wie gesagt, findet am 5. November statt. Das ist jetzt nicht mehr allzu lange hin. Wir haben ja heute jetzt schon den 14. Oktober, das heißt in so etwa 3 Wochen und da darf man, wie gesagt, sehr gespannt sein, was am Ende bei rauskommt. Beim letzten Mal, wo Trump gegen Hillary Clinton angetreten ist, hatte ich mich ja klar für Trump positioniert. Dieses Mal bin ich da etwas zurückhaltender. Das Problem ist in dem Fall allerdings tatsächlich die Kandidatin oder auch der Kandidat, sowohl Joe Biden als auch Kamala Harris, halte ich nicht für viel fähiger und dementsprechend, muss man am Ende wahrscheinlich dann trotzdem sagen, dass Trump die bessere Wahl ist. Allerdings so eindeutig, wie das noch seinerzeit gegen Hillary Clinton war, ist es definitiv leider nicht. Dafür hat sich Trump zwischenzeitlich auch zu viel geleistet, das muss man so ganz klar sagen. Aber dennoch ist er natürlich eher ein Mann der Märkte. Ja, und nicht nur an den Prognose- und Wettmärkten geht es heiß her, sondern auch an den Kryptomärkten. Doch sind wir ja zuletzt nochmal tief getaucht. Der Bitcoin teilweise die Marke von 60.000 Dollar getestet. Heute jetzt mit einem großen Kurssprung um etwa 5%, liegt jetzt aktuell im Bereich von 66.000 Dollar. Auch andere Kryptowährungen, Ethereum natürlich als Nummer 2 allen voran, aber auch Solana und andere heute mit entsprechend schönen Kursgewinnen. Hintergrund hier, man erwartet zwar von der US-Notenbank jetzt nicht mehr unbedingt die ganz große Geldschwemme, das hatte ich ja gerade eingangs schon thematisiert, aber man kann sich durchaus vorstellen, dass in China noch mehr kommt. Dort hat man ja gerade erstmal angefangen, mit Konjunkturbelebungsmaßnahmen, wenn man so will. Und es gibt hier teilweise auch Kritik. Man würde sich da zu sehr auf die Immobilienmärkte fokussieren. Da kann ich nur sagen, diese Kritik halte ich für lächerlich. Da hat der ein oder andere Kollege, der das kritisiert, vielleicht noch nicht die Erfahrung. Denn es ist grundsätzlich so, dass jede Regierung, auch hier im Westen, natürlich nicht sagen wird, wir wollen den Aktienmarkt retten. Das hat nicht bei der US-Regierung seinerzeit bei der Finanzkrise so wirklich getan, weil es dann natürlich auch sofort zu Kritik käme. Ja, an den Aktienmärkten, da sind auch nur die Reichen unterwegs und die wollt ihr jetzt hier retten mit Steuergeldern und so weiter, sondern man sagt natürlich immer, es sind konjunkturelle Probleme, der Immobilienmarkt ist ein Problem, die Leute müssen ja ein Häuschen haben, ein eigenes und das muss auch bezahlbar sein, der Wohnraum und so weiter. Und wie gesagt, ein Rettungsprogramm für Aktienmärkte, das auch so genannt wurde, habe ich noch nie gesehen. Es ist auch in dem Falle nicht unbedingt notwendig, denn der Immobilienmarkt ist für jede Volkswirtschaft der Welt quasi zentral, weil da eben alles oder sehr vieles zumindest dran hängt. Wenn ich eine Immobilie baue, wenn ich so will, brauche ich natürlich zunächst einmal sehr viele Materialien, Zement und so weiter, Steine und weiß der Geier was, dann natürlich Einrichtung. Das fängt schon an bei den normalen Türen, Haustüren, aber auch im Haus die Türen. Dann natürlich Einrichtung, was weiß ich, Couch, Fernseher, Herd, Spülmaschine und so weiter. Selbst wenn man vielleicht jetzt Spülmaschine und so nicht nimmt, aber da braucht es dann auch sehr, sehr viele Geräte und so weiter. Das heißt, generell der Immobilienmarkt immer zentral, und selbst wenn es nur um die Renovierung geht, ja, dann brauche ich ja auch Dienstleistungen, zum Beispiel wie Verputzer, Maler und weiß der Geier was. Also insofern, der steht immer im Zentrum einer jeden Wirtschaft, und man hat ja auch gesehen, die damalige Finanzkrise war ja auch Subprime-Krise genannt. Die ging vom US-Immobilienmarkt aus, nachdem die Federal Reserve zuvor sehr stark die Leitzinsen erhöht hatte und damit den US-Immobilienmarkt crashte, wenn man so will. Zuvor der große Japan-Crash. Japan war ja Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre the place to be, der Nikkei damals auf Allzeithoch, und dann brach der Immobilienmarkt in Japan zusammen und mit ihm dann auch der Aktienmarkt, und der Nikkei hat erst vor wenigen Wochen das damalige Allzeithoch wieder erreicht, wobei man sagen muss, inflationsbereinigt ist der natürlich immer noch weit darunter. Das heißt grundsätzlich, dass die chinesische Regierung sich auf die in Anführungszeichen Rettung des Immobilienmarktes konzentriert, ist nicht mehr als logisch und ist auch nicht mehr als richtig. Und wenn man das konsequent macht und da genug Geld auch reinpumpt, dass das eben auch was hilft, dann wird das letztendlich auch anderen Märkten und insbesondere auch dem Aktienmarkt helfen, weil da natürlich dann auch viele Unternehmen ihre Aktien notiert haben, die eben in diesen Bereichen tätig sind, ob das jetzt Bauunternehmen sind und so weiter und so fort. Und selbst die Banken hängen ja letztendlich daran, denn sie vergeben ja Kredite und verdienen an diesen auch Geld. Ja, insofern diese Kritik, dass man sich doch zu sehr auf den Immobilienmarkt konzentrieren würde, die halte ich für Bullshit. Und damit kann ich dann auch im Prinzip jetzt zu den heutigen Kursverläufen an den Aktienmärkten kommen. Beginnen zunächst einmal mit dem deutschen Markt und hier natürlich in aller vorderster Front der DAX. Und der zeigte sich heute eigentlich durchgehend freundlich, mehr oder weniger den ganzen Tag über im Plus, mal mehr, mal weniger. Am Ende war es dann etwas mehr. Und so schloss er den Tag mit 134,46 Punkten im Plus oder 0,69% höher bei 19.508,29 Punkten nachbörslich. Aufgrund starker US-Börsen geht es nochmal so etwa 20 Punkte, also nochmal 0,1% nach oben. Und alles in allem sieht das weiterhin gut aus. Charttechnisch der Index so, wie er erwartet war. Ich hatte ja gesagt, wir dürften eigentlich noch 20.000 bis 20.500 sehen. Ob das jetzt noch in diesem Jahr klappt oder vielleicht Anfang nächsten Jahres, das muss man sehen. Aber wir sind zumindest mal auf dem richtigen Weg. Verliererseite Bayer, BASF, Porsche. Da muss man sagen, das sind natürlich derzeit Branchen, die auch unter Druck stehen. Die Chemiebranche aufgrund beispielsweise auch hoher Energiepreise in Deutschland. Die Automobilbranche aufgrund der Transformation der gewünschten in die Elektromobilität. Und Porsche hier als Tochter von VW. VW ja ohnehin angeschlagen. Also das sieht alles in allem in den beiden Branchen nicht gut aus. Man muss aber auch sagen, Bayer zuletzt wieder in den USA juristische Niederlagen erlitten, deswegen die Aktie zuletzt auf Tauchstation, hat aber jetzt vorerst noch keine neuen Korrekturtiefs gemacht. Solange sie jetzt nicht nachhaltig unter 25 Euro fällt, bleibt es dabei, dass hier in diesem Bereich 24, 25 Euro der Boden liegen könnte. Wenn sie aber darunter fällt, dann muss ein Stoppkurs ziehen, denn dann kriegen wir Verkaufssignale Richtung 20 Euro und letztlich kann es auch noch tiefer gehen. Bayer erinnert mich aber immer so an, um die Jahrtausendwende, ich glaube 2001, 2002 oder so war das, als sie den Lipo-Bay-Skandal hatten und damals auch totgesagt wurden, und einige Jahre später waren sie dann das wertvollste DAX-Unternehmen unter dem Niederländer Marien Dekkers, der Vorgänger von Baumann. Baumann war ja sein CFO und wollte damals schon die Monsanto-Übernahme, und Dekkers hat das dann immer verhindert. Ja, der Niederländer war der bessere CEO, muss man sagen, hat Bayer nach oben geführt. Baumann hat das Ganze dann gecrashed, aber jetzt hat man ja wieder einen neuen CEO und vielleicht schafft er es dann auch wieder, wenn es auch eine Menge Arbeit ist, Bayer zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Ja, BASF, wie gesagt, leidet natürlich unter den hohen Energiepreisen, allerdings BASF macht das auch ganz clever. Das muss man schon sagen vom Management her, denn man lagert immer mehr Geschäft ins Ausland aus. Der jetzt mittlerweile geschiedene Vorstandschef, der ehemalige, hatte ja seinerzeit gesagt, man verdient auf der ganzen Welt Geld, nur halt in Deutschland nicht. Und das ist eine richtige Analyse gewesen und dementsprechend muss man Entscheidungen treffen und schon der alte Vorstand, der alte CEO hat damit begonnen, immer mehr Produktion ins Ausland zu verlagern und der neue setzt das konsequent fort, die Arbeit von Herrn Brudermüller, dem Vorgänger, und das kann man auf der einen Seite natürlich nicht gut finden als Deutscher, aber auf der anderen Seite ist es die logische Konsequenz der defekten Ampel und wenn die deutsche Bevölkerung beim nächsten Mal nicht besser wählt, ja, dann muss man halt sagen, wer nicht wählen kann, muss fühlen. Ja, Porsche, wie gesagt, hängt da in dem ganzen VW-Debakel ein bisschen mit drin. Nichtsdestotrotz, wir hatten die Aktie in dem letzten Total Return Börsenbrief positiv besprochen, haben gesagt, so im Bereich 65 bis 70 Euro, da könnte ein Boden liegen, da sind wir auch weiterhin. Heute ging es mal 2% runter, zuletzt hatte sich die Aktie aber auch etwas erholt, also insofern, da ist derzeit noch keine große Gefahr angesagt. Allerdings ist es natürlich eine Turnaround-Spekulation, wenn man so will, und vorsichtig sollte man definitiv da sein. Die Gewinnerseite dann Airbus, Infineon und Rheinmetall. Airbus zuletzt ja auch nach einer Gewinnwarnung etwas unter Druck geraten. Die Gewinnwarnung hier ist allerdings so ein bisschen pervers, muss man sagen, denn eigentlich laufen die Geschäfte bei Airbus gut, sowohl was den zivilen Luftfahrtbereich, was auch das Militärische angeht. Das Problem ist nur, der Konkurrent Boeing ist in einer größeren Krise, wie wir wissen, da kommen wir nachher wahrscheinlich auch noch zu. Und jetzt hat man die Hoffnung gehabt, dass die Zulieferer, die beide Unternehmen beliefern, vielleicht dann sagen könnten, okay, Boeing, die kriegen es derzeit sowieso nicht gebacken, die können die Flugzeuge gar nicht bauen, die sie gerne vielleicht auch bauen würden. Und da bevorzugen wir jetzt mal ein bisschen Airbus und beliefern die bevorzugt oder mit mehr, weil bei denen läuft's ja. Aber die Zulieferer haben das verweigert, haben gesagt, sie behandeln beide gleich. Sie wollen sich da nicht irgendwie pro Airbus positionieren, weil das dann in Zukunft halt ein Problem werden könnte, wenn es vielleicht bei Boeing wieder besser läuft und Airbus mal in einer Krise ist, was ja in der Vergangenheit auch schon vorgekommen ist. Und dementsprechend, ja, hat Airbus nicht genug Teile, um so viele Flugzeuge, wie sie eigentlich könnten, zu bauen. Und das hat hier so ein bisschen belastet. Die Aktie daraufhin nach der Gewinnwarnung natürlich kurzfristig ein bisschen abgestürzt, hat sich jetzt zuletzt aber berappeln können. Generell muss man sagen, der ganze Rüstungssektor und Airbus ist ja wie gesagt auch im Rüstungsbereich tätig. Zuletzt auch deshalb unter Druck, weil es Aussicht auf einen möglichen Frieden in der Ukraine gab, was ja prinzipiell eigentlich auch positive Nachrichten wären, zumindest ja aus menschlicher, aus humanitärer Sicht. Aber okay, generell muss man aber auch sagen, selbst wenn es da zu irgendeiner Art Frieden käme, muss man trotzdem sagen, es muss wahrscheinlich weiter aufgerüstet werden, weil die Russen werden wahrscheinlich auch, wenn es da zu einem Waffenstillstand oder Ähnlichem kommt, nicht ganz aufhören, werden sich weiter ja bewaffnen und dann muss der Westen eben auch reagieren. Gerade Deutschland hat ja in der Vergangenheit geglaubt, man müsste das nicht mehr haben, man hat die Bundeswehr mehr oder weniger kaputt gespart und das muss jetzt alles dann eben wieder aufgebaut werden und das kostet sehr, sehr viel Geld über die Zeit und dieses Geld fließt natürlich in Rüstungskonzerne und so profitieren eben Aktien wie Airbus, Hensoldt oder Rheinmetall längerfristig davon. Und wo ich dann schon beim Thema Rheinmetall bin, die waren heute der Tagesgewinner im DAX mit einem Plus von 2,2%, 483,90. Die Aktie zuletzt trotzdem deutlich zurückgekommen, scheint aber sich wieder einmal so im Bereich 475 so ein bisschen gefangen zu haben. Und solange sie halt nicht nachhaltig unter 450 fällt, solange sieht sie übergeordnet auch noch bullig aus. Dazwischen geschoben hat sich dann Infineon, ja auf der einen Seite Chip-Unternehmen, deswegen auch immer so ein bisschen vom Chipsektor abhängig und der war heute generell freundlich. Auf der anderen Seite kann man sie aber auch als Automobilzulieferer sehen, weil die meisten Chips, die Infineon produziert, eben in die Autobranche gehen, werden dann bei ja auch den deutschen Autobauern teilweise verwendet. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert. Generell bin ich aber nicht der große Fan von Infineon. Und wenn man sieht, was andere Chip-Aktien in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben, gerade auch die mit KI-Fantasie. Und wenn man dann Infineon dagegen sieht, die ja doch tendenziell zurückgekommen sind, auch wenn sie jetzt heute mal 2%, 2,1% fast zulegen konnten, ja, dann ergibt sich doch, dass ich mit meiner Skepsis oder nicht so positiven Einschätzung von Infineon nicht so falsch gelegen habe und nicht so falsch liege. Dann weiter zum MDAX, der heute nur 55,85 Punkte oder 0,21% zulegen konnte, 26.894,35. Ja, nachbörslich auch hier noch ein etwas größeres Plus, aber alles in allem hält sich das auch da in Grenzen. Gewinner, Verlierer. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Nordex, Delivery Hero und Wacker Chemie. Sind alles drei Unternehmen, die ich jetzt nicht unbedingt zu meinen Top-Favoriten gezählt habe und zählen würde. Die zuletzt aber, nachdem sie zuvor teilweise aber auch stark abgestürzt sind, gerade was Delivery Hero betrifft, deutlich zulegen konnten und dementsprechend durften das hier heute Gewinnmitnahmen sein. Generell bleibe ich aber dabei. Ich würde alle drei tendenziell nicht anfassen. Am besten von den drei gefällt mir noch Wackerchemie, aber das ist dann auch der Einäugige unter den Blinden und dementsprechend vorsichtig würde ich sein. Allerdings muss man auch sagen, Delivery Hero, ich hatte sie ja recht gut nach unten begleitet, habe da mehrfach gesagt, da sollte man eher verkaufen oder vielleicht sogar shorten. Hatte dann aber auch gesagt, bei Kursen von, ich glaube, was war das, 20 Euro oder so, jetzt würde ich sie nicht mehr shorten und ja, generell pendelt sie sich aktuell auch so ein bisschen aus. Dementsprechend schwer zu handhaben. Wer da zuletzt long war, der sollte sicherlich ein paar Gewinne mal mitnehmen, Teilgewinne mitnehmen, kann da nie schaden. Aber jetzt shorten ist da sehr, sehr schwierig. Und Nordex, ja, die haben halt das Problem. Generell ist das ja keine schlechte Branche, Windkraft. Und generell ist das auch jetzt gar kein so schlechtes Unternehmen. Aber sie sind einfach im internationalen Wettbewerb zu klein. Und dementsprechend, wenn es der Windkraftbranche gut geht, dann wird Nordex immer mit nach oben gezogen. Dann bläst der Wind die Aktie nach oben, wenn man so will. Aber sobald auch nur kleinste Anzeichen einer Abschwächung kommen, gibt es eben auf die Nuss, dann geht's nach unten und das haben wir jetzt zuletzt wieder gesehen. Gewinnerseite, Gerresheimer, Nemetschek, Fresenius Medical Care, Gerresheimer zuletzt mit einer Gewinnwarnung die Aktie abgestürzt, hat sich jetzt aber so im Bereich 80 Euro etwas stabilisieren können und kann jetzt zulegen. Hinzu kam, dass es da zuletzt Meldungen gab über den Einstieg eines aktivistischen Investors, was natürlich hier auch so ein bisschen geholfen hat und dementsprechend so im Bereich 80 Euro dürfte der Boden liegen. Kurzfristig denke ich, dass sie nicht mehr sehr viel tiefer fallen wird, aber ob man da unbedingt auf eine großartige Erholung jetzt spekulieren sollte, wieder gehen 100 Euro, das wage ich auch so ein bisschen in Frage zu stellen. Anders hingegen Nemetschek, da kann man sagen, zwar sauteure Aktie, aber die war schon in den letzten Jahren fast immer teuer, aber dafür eben auch saugut. Haben natürlich auch ein Quasi-Monopol im Bereich der Architektur- und Bausoftware. Hinzu kommt, das ist auch wieder auf dem aufsteigenden Ast, weil die Zinsen ja tendenziell auch weltweit sinken. Da wird wieder mehr gebaut, da wird dann auch wieder mehr gebraucht in Sachen Architektur, in Sachen Bausoftware für die Planung und dementsprechend Nemetschek sieht gut aus, charttechnisch heute mit einem klaren Kaufsignal. Ja, und die Aktie hat durchaus jetzt das Potenzial, in den nächsten Wochen Richtung 120 Euro zu steigen. Und dementsprechend, wer die Aktie hat, sollte definitiv drinbleiben. Wer sie nicht hat, Rücksetzer, so in dem Bereich 95, viel tiefer dürfte es nicht gehen. Wären hier aus meiner Sicht interessant für einzusteigen. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Fresenius Medical Care, hatte ja letztens mehrfach drüber gesprochen, dass das in der Vergangenheit ja mal ein Highflyer im DAX war, aber in den letzten Jahren kam sie jetzt nicht mehr so richtig auf die Beine. In den USA das Gegenstück DaVita, da war Warren Buffett oder ist Warren Buffett auch engagiert. Lange Zeit war DaVita ein Underperformer gegenüber FMC. In den letzten Jahren hat sich das Bild gedreht. Ich denke aber, nachdem jetzt auch der Mutterkonzern Fresenius, die Tochter Fresenius Medical Care, die ja so im Bereich Dialyse unterwegs ist, ein bisschen mehr in die Unabhängigkeit entlassen hat, kann es hier wieder aufwärts gehen. Ja, und die Aktie hat sich zwischenzeitlich auch mal schön berappelt, hat von Tiefskursen da unten im Bereich von etwa 25 sich auch in der Spitze etwa 50 verdoppelt, ist dann deutlich zurückgefallen. Im Tief war man wieder an der 30er-Marke. Zuletzt ist man in einer Seitwärtsbewegung so zwischen etwa 30 und 40 und jetzt macht man sich wieder auf den Weg an das obere Ende und über 40 hätten wir Kaufsignale Richtung 48 bis 50. Tendenziell sieht das also nach wie vor ganz gut aus. Wenngleich man sagen muss, ja, an der 40-Euro-Marke kann es auch erst nochmal Rücksetzer geben. Am Ende sollte sie es dann aber irgendwann schaffen, das aufzuknacken und Richtung 48 bis 50 durchzuziehen. Ja, dann der SDAX, der heute sogar mit einem Minus aus dem Handel ging von 66,42 Punkten oder 0,47% auf 13.921,90. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Salzgitter, von der Deutschen Pfandbriefbank und von Evotec. Auch das alles drei Aktien, die zuletzt jetzt nicht gerade die Anleger begeistern konnten. Salzgitter hat ja auch diese Beteiligung an Aurubis, aber selbst Aurubis hatte ja zuletzt immer wieder Probleme aus dem Kupferbereich Aurubis, wer sie nicht kennt. Durchaus nicht uninteressant, muss man sagen, aber zuletzt, ja, lief es da auch nicht rund und Salzgitter sozusagen als der, in Anführungszeichen, Mutterkonzern, da läuft es auch nicht rund. Die Stahlbranche ja ebenfalls unter Druck und kein Wunder, wenn man sieht, was in der Autoindustrie so los ist. Und wenn man dann auch sich anschaut, was bei ThyssenKrupp so los ist, ja, dass dann die Stahlbranche derzeit nicht boomt, das dürfte jedem einleuchten. Deutsche Pfandbriefbank hingegen, sehr volatile Aktie, in der Vergangenheit teilweise sehr schön nach oben gelaufen. Dann gab es Gerüchte, gerade im Zuge der Regionalbankenkrise in den USA vor anderthalb Jahren, dass auch die Deutsche Pfandbriefbank in die Bredouille geraten könnte. Die Aktie stürzte wieder ab, hatte sich zwischenzeitlich wieder berappelt. Jetzt geht's wieder zurück. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Evotec, zwischenzeitlich auch deutlich berappelt. Jetzt wieder auf dem Weg zurück zu den Tiefs. Und hier ganz entscheidend, um 5 Euro, da lag das Korrekturtief, das Ausverkaufstief, was wir vor ein paar Wochen gesehen haben. Und wenn das hält, dann hätten wir hier eine große Chance auf eine Bodenbildung. Fundamental sehe ich die Aktie ohnehin eigentlich im zweistelligen Bereich, sprich bei 10 Euro und mehr. Aber kurzfristig muss man auf diese 5-Euro-Marke achten. Wenn die Aktie hier nach oben dreht und es hier zu einem Doppel- oder Triple-Bottom kommt, dann wäre das positiv. wenn die 5-Euro-Marke nachhaltig aufgerissen wird, was mit Kursen unter 4,90, 4,85 so langsam der Fall wäre, dann muss ein Stoppkurs ziehen, denn dann kriegen wir auch sehr schnell Verkaufssignale, die die Aktie auch nochmal in Richtung 4 Euro fallen lassen könnten, egal wie gut sie fundamental vielleicht dann auch sein mag. Gewinnerseite Seconomy, Adesso und Alzchem, da muss man sagen, Seconomy ja, hat sich zuletzt auch ein bisschen berappelt, da steckt ja Mediamarkt Saturn weitestgehend dahinter, ja, die Aktie war halt komplett abgestürzt, bei Corona natürlich auch eher negativ belastet, weil man ja doch viel stationäres Geschäft auch hatte und teilweise da die Läden dann nicht aufmachen konnte, auch wenn es da natürlich entsprechende ja, Ausgleichszahlungen, Staatshilfen und so weiter gab. Zuletzt konnte sich die Aktie aber berappeln, ist auf dem Weg nach oben und jetzt muss man mal schauen, wie weit das geht. Generell übergeordnet ist es immer noch eine schwache Aktie, auch wenn sie sich zuletzt etwas berappeln konnte. Aber mit dem Kursanstieg zuletzt über 2,75 hat man zumindest mal Kaufsignale in Richtung 3,40, 3,50 generiert. Da war man auch schon im Prinzip zweimal und jetzt ist halt die Frage, ist das so eine Art Doppeltop und es geht bald wieder deutlich nach unten oder kann sich die Aktie nochmal fangen? Dann müsste sie aber jetzt so im Bereich 3 Euro wieder nach oben drehen, wie sie es zuletzt gemacht hat und dann aber auch neue Verlaufshochs oberhalb von 3,50 ausbilden. Dann hätte man hier sicherlich auch noch die Chance, Kurse von 4, vielleicht sogar 4,25 Euro zu sehen. Zweitgrößter Gewinner Adesso, ein Unternehmen aus Dortmund, aus dem Technologiesektor, ähnlich so ein bisschen wie Kontron, wurde und wird von vielen Analysten gelobt. Die Aktie wird als zu günstig bewertet bezeichnet, aber generell ging es mit der Aktie trotzdem immer weiter bergab. Zuletzt allerdings hat sie dann ja so im September wohl einen Boden gefunden im Bereich 55 Euro und seitdem konnte sie sich auch deutlich berappeln. Da scheiden die Analysten jetzt also so ein bisschen recht zu bekommen, hat jetzt mehr als 50% zugelegt. Charttechnisch ist noch ein bisschen Luft nach oben, kann durchaus noch in den Bereich 80, wenn alles gut läuft, vielleicht sogar 90 Euro gehen. Aber übergeordnet ist das Chartbild immer noch schwach, das muss man auch so ganz klar sehen. Und ja, insofern mal schauen, ob sie sich dann weiter berappeln kann, ob sie dann vielleicht bis 80 oder sogar 90 steigt und das einigermaßen verteidigen kann oder ob es dann einen neuen Rücksetzer, einen scharfen Rücksetzer gibt und wir irgendwann dann vielleicht sogar zurück zu den Tiefs unterwegs sein werden. Das ist jetzt noch nicht abzuschätzen. Tendenziell muss ich aber sagen, weil das Unternehmen eben auch fundamental günstig bewertet ist, bin ich da eher optimistisch, dass das klappen kann. Ja, zwar unter Rücksetzern, unter Dips, aber generell, dass wir hier vielleicht bald auch wieder dreistellige Kurse, sprich 100 Euro, sehen werden. Ja, und Alzchem, das ist im Prinzip das genaue Gegenteil, auch aus dem Chemiebereich, wenn man so will, Chemie, Pharma. Und die Aktie zuletzt super gelaufen, muss man so definitiv sagen. Ist noch nicht so lange her, da stand sie im Bereich von 20, ist dann schön nach oben ausgebrochen, erstmal so Richtung 26, 27 gelaufen. Es gab noch mal einen Rücksetzer und seitdem, ja, die Aktie mehr oder weniger im Höhenflug. Immer mal wieder zwischenzeitlich auch kräftigere Rücksetzer, aber die werden immer wieder mit Käufen beantwortet. Und zuletzt ist sie dann auch hier auf neue Verlaufshochs gestiegen, oberhalb von 54 Euro. Und damit sind eigentlich Kaufsignale aktiviert worden, die die Aktie auch bis 65 Euro steigen lassen können. Aktuell sind wir bei 57, da ist also noch ein bisschen Luft. Und dementsprechend kann man dann nur sagen, das sieht immer noch relativ konstruktiv, relativ gut aus, was die Alzchem-Aktie angeht. Ja, und dann noch zum TecDAX, der ebenfalls zunehmend gut aussieht. Heute ein Plus von 29,02 Punkten oder 0,86%, 3415,31. Und warum ist das gut? Ja, bei 3350 plus minus 100 Punkte etwa die entscheidende Marke sind. Und ja, da sind wir jetzt heute natürlich drüber sogar geschlossen. Jetzt kommt es drauf an, können wir auch noch über 3,5, 3,6, dann kriegen wir langsam fette Kaufsignale, die den Index auch Richtung 4200, 4250 dann steigen lassen könnten. Verliererseite Nordex, Energiekontor, Evotec. Evotec und Nordex schon besprochen, Energiekontor, ja, Energiebranche, erneuerbare Energien, die sind derzeit nicht so in, auch in den USA. Gab es da zuletzt negative Meldungen, da gab es dann auch auf den Deckel, selbst für die Gewinneraktien dort wie Enphase Energy oder First Solar. Ja, und in Deutschland wird das Ganze dann natürlich ebenfalls umgesetzt und deswegen Aktien wie eben Nordex oder Energiekontor unter Druck. Gewinnerseite Atos Software, Infineon Nemetschek. Infineon Nemetschek auch schon behandelt. Atos Software, da hatte ich privat eine gehebelte Long-Position aufgebaut. Ich hatte ja darüber berichtet. Kürzlich gab es hier eine Platzierung der Altaktionäre. Die haben hier so ein bisschen Kasse gemacht. Daraufhin ist die Aktie kurzfristig stark abgestürzt. Ich habe das privat genutzt. Habe hier eine, ja, mit leichtem Hebel Long-Position ins Depot gelegt und die habe ich jetzt heute geschlossen mit schönem Gewinn. Und ja, dementsprechend muss man sagen, die Aktie selbst gefällt mir weiter gut. Kann mir auch vorstellen, dass sie weiter steigt, aber so im Bereich 140, 145 wird die Luft langsam eng. Und da es ja auch eine gehebelte Spekulation war, habe ich mich jetzt heute dazu entschieden, hier mal Gewinne mitzunehmen. Aber tendenziell, wenn die Aktie nochmal deutlicher zurücksetzen würde, hätte ich durchaus Ambitionen, da nochmal was zu machen. Allerdings mit sehr moderatem Hebel, muss man sagen, so von 2 bis 3 maximal. Und viel mehr würde ich da auch nicht machen, wenn denn einer sowas in Betracht ziehen sollte. Ja, und damit kommen wir dann zum US-Markt und hier zum Dow Jones. Und der hat zunächst auch mal nicht so stark angefangen, konnte dann im Handelsverlauf aber seinen Plus immer weiter ausbauen. Und am Ende gab es dann ein Plus von 201,36 Punkten oder 0,47%, 43.065,22. Es bleibt dabei, vor etwa 2,5 Monaten hatte ich geschrieben in meinem freien Stream bei Stock3, dass der Dow Jones tendenziell nach Ausbruch nach oben aussieht, dass ich mir vorstellen kann, dass wir ihn dieses Jahr noch bei 45.000, 46.000 Punkten sehen werden, aber zumindest in diese Richtung. Gab damals gewisse Anfeindungen, muss man sagen, da musste ich auch einen aus dem Stream schmeißen, weil der nicht argumentieren konnte, sondern nur beleidigen. Und zwischenzeitlich gab es ja auch nochmal diesen Rücksetzer im August aufgrund dieses Fehlers der japanischen Notenbank, der da kurzfristig die Carry Trades so ein bisschen ins Schlingern gebracht hatte. Aber seitdem der Dow Jones auf dem Weg nach oben, jetzt auch über der Marke von 43.000 und tendenziell sieht das gut aus. Zumal man auch sagen muss, es gibt durchaus einige schwache Aktien im Dow Jones und trotzdem kann der Index seine Rekordfahrt immer weiter fortsetzen. Gewinner, Verlierer heute auf der Verliererseite, die Aktien von Amgen, von Boeing und von Caterpillar. Amgen, Biotech zuletzt ohnehin so ein bisschen unter Druck gestanden, war aber auch zuvor sehr gut gelaufen. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach nur ein paar Gewinnmitnahmen sind. Übergeordnet ist die Aktie ohnehin jetzt in einer Seitwärtsrange zwischen 310 und etwa $340 gefangen. Sprich, unter 310 muss man ein bisschen aufpassen, wobei es so im Bereich 300, knapp unter 300 auch noch eine Auffangzone gibt. Über 340 könnte die Kuh fliegen, würden wir Kaufsignale Richtung $400 kriegen. Und mittellangfristig bin ich für Amgen auch durchaus positiv gestimmt. Da kann man gar nichts anderes sagen. Boeing hingegen das Sorgenkind. Angekündigt Entlassung von 17.000 Mitarbeitern und auch eine Gewinnwarnung Ende vergangener Woche noch, im späten Freitagabend, wenn man so will, rausgegeben. Ja, und prinzipiell waren das alles natürlich keine guten Nachrichten und die schlechteste aller Nachrichten. Boeing braucht auch frisches Kapital, nicht nur, aber auch, weil da ein Streik schon seit längerem läuft und der auch $1 Milliarde pro Monat kostet. Generell aber, ist die Kapitalbasis zuletzt zu schwach gewesen. Man hatte schon vor einigen Wochen spekuliert, dass Boeing hier eine Kapitalerhöhung im Bereich $10 Milliarden lancieren könnte. Mittlerweile sagen Analysten, es werden wohl 15 Milliarden. Das würde natürlich die Altaktionäre, sofern sie da nicht mitziehen, auch verwässern, was jetzt nicht unbedingt die geilste Nachricht auch so ist. Nichtsdestotrotz, die Aktie war heute natürlich den ganzen Tag über recht schwach unterwegs, aber hat nicht ganz auf Tagestief geschlossen, hat auch nur knapp unter der Marke von $150 geschlossen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt einmal die Kapitalerhöhung, auch die Konditionen und so weiter raus sind, dass es dann nochmal einen letzten Washout gibt, vielleicht Richtung $145 oder sogar $140, aber dass es das dann auch erstmal gewesen sein könnte und die Aktie sich dann berappeln dürfte und vielleicht mal wieder Richtung $160, $170, $175 steigen könnte. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Caterpillar. Hier muss man sagen, Caterpillar, das hängt natürlich stark vom Bausektor in den USA ab und ansonsten von den Rohstoffsektor. Rohstoff zuletzt eigentlich gar nicht so schlecht, aber der Bausektor, wir hatten zuletzt Quartalszahlen von Lennar, von D.R. Horton und so weiter, die jetzt allesamt nicht so überragend waren. Sie waren jetzt nicht grottenschlecht, muss man auch sagen, aber nicht so überragend. Caterpillar zudem eine Aktie, die sehr gut gelaufen war. Man hat auch relativ hohe Schulden, was in dem Fall aber sogar eher ein Vorteil ist, weil ja die Zinsen tendenziell sinken. Und heute haben auch noch ein paar Analysten drauf gehämmert. Nichtsdestotrotz, übergeordnet muss man sagen, mit dem Sprung über die Marke von 375 hat man eigentlich schon ein fettes charttechnisches Kaufsignal generiert. Aktuell läuft so ein bisschen ein Pullback. Wer die Aktie hat, sollte sie halten. Wer sie nicht hat und spekulativ unterwegs ist, der sollte vielleicht so im Bereich irgendwo zwischen $375 und $390 über einen Einstieg nachdenken. Ich glaube, auch Bill Gates ist ja in Caterpillar schon lange investiert und dürfte das nicht bereut haben. Und dementsprechend, das sieht so schlecht gar nicht aus, auch wenn es jetzt heute mit -2% der Tagesverlierer im Dow Jones gewesen sein mag. Gewinnerseite Travelers, McDonald's und Apple. Travelers hatte ich noch vor 1 oder 2 Wochen hier besprochen, hatte gesagt, damals, als die Aktie 4-5% im Minus war, dass ich das nicht so richtig nachvollziehen kann und aus meiner Sicht das eine Kaufchance darstellt. Mittlerweile haben wir uns wieder berappelt, die Tiefskurse von etwa 225 längst hinter uns gelassen, aktuell wieder bei 250 und übergeordnet sieht das nach wie vor konstruktiv aus. Bei solchen Dips kann man solche Aktien eigentlich kaufen. Heute ein Plus von 1,5%, 240, 12 der Schlusskurs, das lässt sich durchaus sehen. Zweitgrößter Gewinner, die Aktie von McDonald's. Da war es noch vor einem halben Jahr so, dass alle dachten, da geht es den Bach runter, außer ich und einige andere. Und mittlerweile zeigt sich, das Imperium hat zurückgeschlagen. Es gab ja damals auch viel Trouble, weil man gesagt hat, McDonald's ist zu teuer geworden. Da geht der Amerikaner nicht mehr hin, weil er da ja für mittlerweile für Menüs 10, 15 Dollar bezahlen muss. Da kann er fast auch schon ins Restaurant gehen, wenn es gerade nicht gerade ein 5-Sterne-Laden ist. Und ja, was hat McDonald's gemacht? Sie haben wie immer auf diese Kritik reagiert, haben wieder günstigere Menüs jetzt mit dem Angebot. Ich erinnere mich auch immer gerne an BSE damals zurück. Das war in den 1990er Jahren damals. McDonald's war ja eine meiner ersten 4 Aktien. War ich, glaube ich, sogar noch selber McDonald's-Aktionär. Und damals wegen BSE hieß es, ja, die Leute essen jetzt kein Rindfleisch mehr und das ist schlecht für die Burgerbrater und McDonald's. Wenn das ganz dumm läuft, können die auch insolvent gehen. Was hat McDonald's gemacht? Sie haben ihre Speisekarte ein bisschen modernisiert, aufgehübscht. Es gab Salate, es gab Fruchtbecher und sowas. Auch im Happy Meal, glaube ich, heißt das ja heute noch. Ganz früher hieß das mal Junior-Tüte. Und nach 1-2 Jahren, ja, war die Krise gegessen, auf gut Deutsch gesagt, und McDonald's auf dem Weg zu neuen Höhen. Insofern bereue ich so ein bisschen, dass ich McDonald's nicht bis heute durchgehalten habe, denn mein Kauf erfolgte ja, ich glaube 1994 oder 95, und wenn ich die Aktie dann bis heute hätte, naja, ich glaube, das wäre nicht das Schlechteste gewesen. Das gilt aber auch für die anderen Kandidaten. Gut, Continental zwischenzeitlich mal Höhenflug, mittlerweile jetzt nicht mehr so gut, aber die anderen drei, Microsoft und wie gesagt McDonald's und Nike, die hätte man wahrscheinlich auch alle durchhalten können, auch wenn es da zwischenzeitlich großes Auf und Ab gab. Auf lange Sicht hätte sich das durchaus gerechnet. Aber gut, dafür habe ich am neuen Markt eine Intershop gehabt, die mir dann einen BMW finanziert hat, was jetzt auch nicht das Schlechteste war. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Apple, da gab es zuletzt viel Skepsis, was das neue iPhone betrifft. Mittlerweile löst sich die so ein bisschen auf. Es gab ja auch viel Skepsis aufgrund des großen Insiderverkaufs von Warren Buffett, der seine Position mehr als halbiert hat sogar. Aber auch das konnte die Aktie wegstecken und alles in allem sieht es jetzt gut aus. Und ja, mittlerweile äußern sich die Analysten überwiegend jetzt auch wieder positiver, sagen, okay, ist jetzt nicht der ganz große Renner, das neue iPhone, aber es läuft zumindest mindestens so gut wie das Vorgängermodell und das dürfte schon reichen, weil die Erwartungen jetzt hier nicht so hoch gehangen waren und alles in allem, die Aktie sieht, wie gesagt, gut aus, müsste noch nachhaltig über 235, 240, dann hätte sie sehr schnell Luft Richtung 250 und später noch höher zu klettern. Ich bleibe aber auch dabei bei dem, was ich hier schon immer gesagt habe. In der Vergangenheit war es so, Apple ist gewachsen wie Hölle, teilweise Umsatzverdopplung und so weiter pro Jahr aufgrund des Riesenerfolgs von iPhone, iPad und so weiter. Und die Aktie hatte ein KGV teilweise von 8, später dann 12, 14, 15, 16. Und mittlerweile wächst Apple eben nicht mehr wie Hölle und hat aber ein KGV von über 30. Also das kann man halt schon ein bisschen hinterfragen. Aber gut, solange der Bullenmarkt läuft, wird das wohl nicht so passieren. Damit sind wir auch durch den Dow Jones durch und kommen abschließend noch zum Nasdaq 100. Meistens ja Technologiewerte an der Nasdaq, wenn es auch keine reine Technologiebörse ist. Und hier gab es am Ende im Nasdaq 100 ein Plus von 167,07 Punkten, 0,82%. Ging es nach oben, 20.439,05. Auch hier sieht es weiter übergeordnet gut aus. Auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktien von PDD Holdings, von Dollar Tree und von CrowdStrike. PDD Holdings und CrowdStrike kann man schnell abhaken. Da gab es keine großen Meldungen, aber die Aktien haben zuletzt deutlich zulegen können. Gab es heute mal ein paar Gewinnmitnahmen. Ja, die waren gerade bei PDD Holdings auch größer mit minus 5% oder minus 6% sogar, sehe ich gerade. Aber in der Vergangenheit war die Aktie teilweise auf unter 100 Dollar abgestürzt und dann zuletzt von 100 auf quasi 150 gesprintet. Also dass da hohe Volatilität drin ist, ist jetzt nichts Neues. PDD Holdings, ehemals Pinduoduo, ist ja auch die Mutter von Temu. Ja, und CrowdStrike, die hatten ja auch vor ein paar Wochen dieses Problem mit dem Software-Update, wo dann die halbe Welt, die CrowdStrike-Sicherheitssoftware genutzt hat, lahmgelegt wurde. Man konnte den Fehler aber schnell beheben. Man hat insbesondere auch gut kommuniziert mit seinen Kunden. Deswegen die Aktie zuletzt auch klar auf Erholungskurs. Aber jetzt eben mal ein paar Gewinnmitnahmen. Wie gesagt, bei PDD und bei CrowdStrike halte ich das jetzt für nicht so relevant. Auch wenn es hier bei CrowdStrike minus 3 und bei PDD, wie gesagt, minus 6% nach unten ging. Ja, und Dollar Tree, da muss man aber sagen, die hatten kürzlich Quartalszahlen, die grottenschlecht waren. Die Aktie daraufhin abgestürzt, hat sich zwischenzeitlich mal ein bisschen erholen können, ein bisschen berappeln können in Richtung so knapp 78 Dollar. Aber jetzt zuletzt gibt es wieder auf die Mütze und die Aktie ist jetzt auf dem Weg zurück zu den Tiefs. Die lagen so knapp über 60 Dollar, sind wir jetzt aktuell nicht mehr weit von entfernt mit 66,80. Und hier muss man auch ganz klar sagen, so ein bisschen wie bei Evotec in Deutschland, wenn die 60, 62 Dollar, wenn das so etwa hält, dann könnte das eine Doppel- oder vielleicht später auch Triple-Bottom, also Bodenbildung werden. Wenn das nicht hält, wenn die 60 Dollar aufgebrochen werden, kriegen wir Verkaufssignale und die Aktie kann problemlos in Richtung 50 oder vielleicht sogar 48 Dollar abstürzen. Ja, und kommen wir dann noch zu den Tagesgewinnern. Und ich hatte ja schon gesagt, heute der Chipsektor generell gut unterwegs, deswegen ja auch Infineon unter anderem im Plus und dementsprechend die Chip-Werte dann auch auf der Gewinnerliste dominierend. Applied Materials, Qualcomm und Marvel Technologies, so hießen die Gewinner. Applied Materials zuletzt auch deutlicher korrigiert, ähnlich wie Micron Technology, jetzt wieder auf dem Weg nach oben, ist ja so ein bisschen Chip-Maschinenbauer, wenn man so will. Charttechnisch sieht das ganz gut aus. Die Aktie hat heute deutlich, fast 4 Dollar, über 210 Dollar geschlossen. Gut, die Bullen müssen jetzt dranbleiben. Ein Pullback Richtung 210 wäre auch noch möglich. Aber ansonsten, wenn sie sich von der 210-Dollar-Marke nach oben absetzen kann, ist das eigentlich ein Kaufsignal. Und dieses Kaufsignal könnte die Aktie durchaus zurückführen in Richtung 240, sogar 250 Dollar. Das sieht also tendenziell positiv aus, zumindest charttechnisch. Dann Qualcomm, da sieht es noch besser aus, muss man sagen. So 175, 175,50 waren hier die entscheidende Marke. Da sind wir heute auch deutlich drüber geschlossen. Auch hier Pullback ist nochmal möglich. Aber tendenziell haben wir hier schon ein Kaufsignal. Und dieses Kaufsignal könnte die Aktie Richtung 210 Dollar tragen, was auch fundamental durchaus zu rechtfertigen wäre. Die Aktie ist zwar jetzt kein super Schnäppchen, aber auch im Vergleich zu vielen anderen Chipwerten jetzt auch nicht so teuer. Und der Tagesgewinner Marvel Technology mit einem Plus von etwa 5%. Und auch hier muss man sagen, ja, Internet of Things und so weiter, aber auch künstliche Intelligenz ist man an Bord. Ich glaube, Moritz Hesse hatte kürzlich ein gutes Video dazu auch gemacht, dass es auch eine seiner Favoritenaktien ist. Die ist noch nicht sofort losgesprintet nach seinem Video, aber jetzt so langsam kommt sie in Fahrt. Charttechnisch ist noch so eine Hürde, 78 bis 80 Dollar. Da sind wir jetzt heute nahe dran gelaufen mit 77, 66 als Schlusskurs. Da müsste sie noch drüber, dann würden wir Kaufsignale kriegen Richtung 95, vielleicht sogar 100 Dollar. Und später wäre dann auch noch mehr drin. Insgesamt, wie gesagt, heute der Chipsektor sehr, sehr stark. Wir hatten auch eine Nvidia deutlich auf der Gewinnerseite. Die Aktie ist jetzt definitiv charttechnisch auf dem Weg nach oben, sollte bald 150 Dollar erreichen, das sieht also gut aus. Und auch der Philadelphia Semiconductor Index hat sich wieder so ein bisschen rappeln können zuletzt. Aber man muss auch sagen, eine Rückkehr Richtung 5.800 und vielleicht sogar in Richtung 6.000, das ist durchaus möglich. Aber dann muss man da auch genau hinschauen, ob es da nicht am Ende doch zu einer Top-Bildung irgendwann mal kommt. Denn aufgrund von KI-Fantasie etc. war hier natürlich zuletzt einiges los. Da hat die Musik gespielt, aber da war teilweise auch große Übertreibung drin. Man hat das auch in einigen Einzelaktien gesehen. Eine Micron, die ja durchgezogen ist ohne Ende, die, glaube ich, über 150 Dollar im Top war und die dann aber genauso schnell, wie sie zuvor explodiert war, nochmal zurückgefallen ist und zwar unter 100 Dollar im Tief in Richtung 85. Und das sind natürlich schon krasse Bewegungen und da muss man sich halt fragen, welche Anleger halten das aus? Klar, die Fahrt nach oben, die kann so wild sein, wie sie will. Da bleibt wahrscheinlich jeder an Bord. Aber wenn es dann innerhalb kurzer Zeit von über 150, ich glaube 155 habe ich gerade gesehen, das Top, auf 85 geht, was ja fast eine Halbierung ist und das in wenigen Wochen, ob das dann jeder noch so aussitzt, das sei mal dahingestellt. Alles in allem muss man aber sagen, wie gesagt, der Chipsektor hat eine schöne Korrektur gemacht und jetzt sehen viele Chipwerte gut aus, insbesondere Qualcomm gefällt mir da sehr gut und da gab es dann heute auch einen sehr positiven Kommentar von mir auf Frage eines Users in meinem Technologieaktien- und Krypto-Trading-Service. Ja, und generell, schaut euch den Total Return Börsenbrief und schaut euch insbesondere auch den Tag mal näher an. Wir haben zuletzt ein paar Abonnenten verloren. Grundsätzlich ist das aus meiner Sicht aber gut, denn ich erwarte nach wie vor bei Kryptos bald einen Bullrun. Der Aktienbereich läuft ohnehin sehr gut. Das Musterdepot da kurz vor neuen Allzeithochs. Ja, und insofern muss man schon sagen, es läuft gar nicht so schlecht, aber es läuft halt sehr, sehr ruhig nach oben. Und bei Kryptos, da haben einige vielleicht auch mehr Dynamik schon erwartet, obwohl ich das nie so gesagt habe. Ich hatte immer gesagt, 6 bis 9 Monate nach dem Halving und das fand eben am 20. April statt, kann es losgehen. Das wäre dann zwischen dem 20. Oktober diesen Jahres, also jetzt in einer Woche etwa, und dem 20. Januar nächsten Jahres. Und wenn es dann losgeht, dann schießen die Kurse natürlich gerade bei den Kryptos wahrscheinlich sehr schnell, sehr stark nach oben. Und dann kommen alle wieder angerannt und sagen, ja, ich war ja nur mal kurz für 3-4 Monate aus dem Abo draußen, weil da hat sich ja nichts getan und ich wollte rechtzeitig zurückkommen, aber jetzt hat sich der Kurs schon verdoppelt und was soll ich jetzt machen? Ja, und da kann ich nur sagen, wärt ihr mal dabei geblieben. Ich habe es ja immer wieder in der Vergangenheit auch gesagt. Und generell, jeder, der mir langfristig gefolgt ist, das kann ich mit gutem Gewissen sagen, weil ich auch nie irgendwie da mit solchen komischen Penny-Stocks und anderen Dingen arbeite, wie das der ein oder andere in Anführungszeichen Kollege tut. Ich sage nur Warta und so weiter. Wer mir langfristig gefolgt ist, der hat normalerweise immer einen guten Schnitt gemacht, der hat normalerweise immer Gewinne gemacht und meistens den Markt auch outperformt und insofern schaut euch meine Services durchaus mal an. Das soll es dann aber auch für heute schon gewesen sein. Der Podcast soll heute durchaus auch nicht so lange werden, dass ich noch den Schluss vom Länderspiel vielleicht auch mitkriege und generell bin ich auch gesundheitlich, ich will jetzt nicht sagen angeschlagen, aber so ein bisschen schlapp fühle ich mich und meine Stimme, die ist jetzt auch nicht so auf auf dem besten Niveau geht langsam jetzt aufs Ende zu. Und dementsprechend sage ich an dieser Stelle dann auch nur noch eins, nämlich wie immer, tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.